Wir fahren fort mit unserer Serie durch das Evangelium nach Lukas. Und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift gemeinsam mit mir aufzuschlagen zu Lukas Kapitel 1. Lukas Kapitel 1. Wir lesen miteinander die Verse 46 bis 56. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd, denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinen Armen. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israel, seines Knechtes, angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Und Maria blieb ungefähr 3 Monate bei ihr, und sie kehrte zu ihrem Haus zurück. Amen. Lasst uns beten. O du großer und herrlicher Gott, heilig ist dein Name. Du bist ein mächtiger Retter, und deine Barmherzigkeit ist über denen, die dich fürchten. Und so schenk uns nun, dass wir in tiefer Ehrfurcht zu dir kommen und besser deine Hoheit und Königlichkeit und Majestät erkennen. Erfülle unsere Herzen, Herr, mit Freude, dass auch unsere Seelen dich erheben und jubeln. Erfülle uns mit Lobpreis, so wie du Maria erfüllt hast, auf dass du alle Ehre hast. Darum bitten wir dich in den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Wir haben in den vergangenen Sonntagen gehört, wie Maria durch den Engel Gabriel die unfassbare Botschaft empfing, dass sie als Jungfrau in übernatürlicher Weise durch ein Wunder des Heiligen Geistes schwanger werden sollte und niemand Geringeren als den Sohn Gottes, den Retter, den Christus zur Welt bringen sollte. Wir hörten auch, wie Maria ein Zeichen der Bestätigung von Gott erhielt, nämlich ihre Verwandte Elisabeth, die eigentlich unfruchtbar war und eigentlich viel zu alt war, doch ein Kind bekam durch Gottes Gnade, schwanger wurde. Daran sollte Maria erkennen, dass für Gott kein Ding unmöglich ist, dass jedes seiner Worte wirkungsvoll sein wird und zur Erfüllung kommen wird. Und wir hörten, wie Maria sich auf den weiten, beschwerlichen Weg machte, um Elisabeth zu besuchen, um dieses Zeugnis mit ihren eigenen Augen zu sehen, dass diese unfruchtbare Frau schwanger ist. Und wir hörten, als sie ankam, wie der Heilige Geist ihre Verwandte Elisabeth erfüllte und wie Elisabeth wunderbare Worte durch den Heiligen Geist, wunderbare Worte der Ermutigung, der Bestätigung, der Bekräftigung zu dieser jungen Maria sprach. Wir haben gehört, wie diese geistliche Gemeinschaft, die die beiden hatten, sie gegenseitig stärkte. Es war Gottes Wille, dass Maria für 3 Monate lang diese innige und geistliche Gemeinschaft mit Elisabeth haben sollte. Vers 56, und Maria blieb ungefähr 3 Monate bei ihr und sie kehrte zu ihrem Haus zurück. Wie freundlich von Gott, die Maria und die Elisabeth in dieser Zeit zusammenzuführen. Wie ermutigend, wie stärkend muss das gewesen sein für die beiden. Maria kommt also nach der langen Reise bei Elisabeth an, wird durch wunderbare Worte der Gnade ermutigt, ihr wird die Bestätigung gegeben, dass sie wirklich gesegnet ist von Gott, dass Gottes Gnade auf ihr ruht. Und wie reagiert nun Maria auf diese Worte von Elisabeth? Und nun kommen wir zu dem wohl einen der berühmtesten Lobpreisungen in der Heiligen Schrift, das Magnifikat der Maria. Diesen Lobpreis wollen wir uns heute Abend näher anschauen. Und eigentlich, ihr Lieben, müsste man eine Predigtreihe darüber halten. Denn diese Zeilen haben es in sich. Sie sind gewichtig. Warum? Nun, weil Marias Lobpreis gedrängt, vollgesogen ist von der Heiligen Schrift. Die Gelehrten diskutieren, wie viele Bibelstellen sie hier eigentlich zitiert. Die Liste ist lang. Ihre Sprache, ihre Formulierungen sind durch und durch biblisch. Offenkundig hat Maria viele Worte des Alten Testaments sich angeeignet und verinnerlicht. Ihre Formulierungen sind durch und durch biblisch. Und denke daran, sie war wohl eine sehr junge Frau. Und schon eine junge Frau betet so? Eine junge Frau, die schon so erfüllt ist von der Heiligen Schrift, wählt diese Worte? Eine Ermahnung an uns, wenn wir unsere Gebete mal betrachten. Unsere Gebete sind häufig so schwächlich, weil sie so wenig biblisch sind. Wir müssen lernen, und dazu sind uns auch diese Worte der Lobpreisungen gegeben, die Worte der Psalmen, die Gebete der Heiligen, der Apostel zu verinnerlichen, uns zu eigen zu machen und sie zu unserer Sprache zu machen, wenn wir Gott anbeten. Lerne von Maria. Inhaltsreiche, starke, gewichtige, biblische Worte der Lobpreisung, weil sie die Heilige Schrift verinnerlicht hat. Der Herr vermag auch dir, selbst wenn du jung bist, dir zu helfen, biblische Worte dir anzueignen, biblischen Lobpreis zu lernen, um Gott noch mehr die Ehre zu geben und ihn anzubeten, wie er es wert ist. Und eben weil Marias Lobpreis so durch und durch getränkt ist von Formulierungen der Heiligen Schrift, ist Marias Lobpreis auch durch und durch erfüllt mit Gott selbst. Also wir können hier so viel lernen über Gott. Maria preist Gottes Wesen, seinen heiligen Charakter, seine lobenswerten Attribute, seine ehrwürdigen Eigenschaften, seine wunderbare Wesensart. Man könnte das viel detailreicher machen, aber heute Abend wollen wir einmal grob Marias Lobpreis untergliedern in drei Punkte. Nämlich erstens, Maria preist Gottes große Barmherzigkeit. Zweitens, Maria preist Gottes große Macht. Und drittens, Maria preist die große Treue Gottes. Also, lasst uns heute Abend nachsinnen über Gottes hochheilige Eigenschaften. Und möge Gott uns dabei segnen und uns dazu führen, dass wir ihn bestaunen und dass jeder von euch ihn anbetet. Also erstens, Maria preist Gottes große Barmherzigkeit. Schaut, zunächst lobt Maria den Herrn für die Barmherzigkeit, für diese große Barmherzigkeit, die sie persönlich erlebt hat, ab Vers 46. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter, denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Wisst ihr, wir haben nur sehr, sehr wenige Worte von Maria überliefert. Wir haben noch in Lukas 2 und in Johannes 2 so ein paar Worte von Maria, aber das war's dann auch schon. Maria hatte scheinbar einen sehr sanften und stillen Geist und sie hat sich nicht in den Vordergrund gedrängt. Aber hier an dieser Stelle hören wir, wie ihr Mund sich weit öffnet. Und wie es regelrecht aus ihr heraussprudelt, weil sie ist voll von dem Lobpreis Gottes. Und Lukas schreibt später für uns auf, in Lukas Kapitel 6, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Und Marias Herz ist erfüllt mit Gottes Lobpreis. Dieser Lob kommt aus ihrem tiefsten Inneren. Was sagt sie? Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Ihre Seele erhebt den Herrn. Vielleicht besser übersetzt, meine Seele macht groß den Herrn. Im Sinne davon, meine Seele ruft aus, wie groß der Herr ist. Meine Seele rühmt die Größe Gottes. Ihre Seele, das heißt ihr ganzes inneres Wesen, ihr Denken, ihr Willen, ihr Fühlen, ihr ganzes Dasein, ihr ganzes Verlangen will den Herrn erheben. Das ist ihr Verlangen, ihr Bestreben. Und darum lass mich gleich zu Beginn dich fragen. Kennst du das? Dass deine Seele, dein ganzes inneres Wesen erfüllt ist von der Größe Gottes, dass du regelrecht platzen könntest, weil du erkennst, wie gewaltig er ist. Und deine Seele kann nichts anderes, als seine Größe und Hoheit zu preisen und auszurufen, wie gewaltig und herrlich er ist. Kennst du das? Überwältigt zu sein von Gott und ihn von Herzen. Nicht geschauspielert, nicht erlernt, nicht durch Tradition, sondern von Herzen ihn zu loben für seine Größe. Maria sagt, und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Ihr Geist, wieder ihr tiefstes Inneres, jubelt über Gott. Jubeln, das heißt Freudenschrei. Freude im höchsten Maße, kennst du das? Jubeln über Gott, nicht so ein mäßiges Gefühl eines gewissen Frohseins über Gott. Die Rede ist von Jubel. Kennst du den Unterschied? Verstehst du, was ich sage? Hast du etwas davon geschmeckt, etwas davon erlebt, dass deine Seele, dein Inneres, dein Geist jubelt? Ja, das kannst du ja nur verstehen, wenn du erlebt hast, was Maria erlebt hat. Sie sagt uns ja, was sie erlebt hat, Vers 47. Und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Hast du gehört, was sie sagt? Sie jubelt über Gott, weil er ihr Retter ist. Maria weiß, ohne diesen Herrn ist sie vollkommen verloren, ewig verloren. Aber der Herr, ihr Gott, hat sich als ihr Retter erwiesen, ihr Befreier, ihr Erlöser, ihr Heiland. Er rettet sie aus aller Not. Er rettet sie vor Sünde, vor Hölle, vor Tod und Teufel. Er rettet sie, so dass sie für immer und ewig sicher und geborgen bei ihm ist. In alle Ewigkeit. Nämlich, dass sie glückselig ist durch seine Rettung. Verstehst du, warum sie jubelt? Weil sie einen Retter hat. Und sie sagt nicht einfach, mein Geist jubelt darüber, dass es einen Retter gibt. Sie sagt nicht einfach ein Retter, sie sagt mein Retter. Für sie persönlich, kannst du das auch sagen? Es ist nämlich eine Sache zuzustimmen, dass Gott allgemein der Retter ist für gewisse Menschen. Es ist eine ganz andere Sache zu begreifen, dass dieser Gott dein Retter ist, der dich persönlich erlöst. Kannst du das sagen? Mein Retter? Dann, wenn du das von Herzen ergriffen hast, dass er auch dein Erlöser ist, dass Christus auch für dich am Kreuz gestorben ist, dann wird dein tiefstes Inneres von Jubel erfüllt und dann wirst du dich über alle Maßen freuen und jauchzen und fröhlich sein über deinen Retter. Maria preist Gott ihren Retter für diese große Barmherzigkeit, die sie persönlich erlebt hat. Sie sagt, Vers 48, denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Maria weiß ganz genau, wer sie ist. Sie führt ein Leben in Niedrigkeit, in Armseligkeit. Sie ist gering. Sie erwartet keine Aufmerksamkeit, keine Zuwendung. Weiß sie schon, ihre ganze Existenz, ihr Leben ist Niedrigkeit. Sie sagt, sie ist eine Magd, wörtlich eine gebundene Sklavin in Bezug auf Gott. Ihre Pflicht ist es, Gott zu dienen und dafür erwartet sie keine besondere Aufmerksamkeit oder Zuwendung. Lukas ist es, der dann später in Kapitel 17 uns folgende Worte von Jesus überliefert. Jesus sagt, dankt ein Herr etwa seinem Sklaven dafür, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. So sprecht auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, sprecht, wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. So sieht Maria sich als unnütze Sklavin. Eine Magd, die keinen Dank, keine Aufmerksamkeit, rein nichts erwartet. Es ist ihre heilige Pflicht, Gott zu dienen. Sie ist gering, sie ist niedrig. Sie hat keinen Namen, keine Macht, keine Mittel, kein Ansehen, kein Prestige. Sie ist niedrig, ärmlich, unwürdig, unbedeutend. Und so verstehst du auch, warum sie so sehr jubelt. Denn der Große und Herrliche, der Erhabene, der König des Himmels und der Erde, er hat was getan? Vers 48, denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Stell dir vor, wie ein König mit seiner Kutsche und seiner großen Gefolgschaft auf dem Weg in seinen Palast ist. Und er fährt an den Feldern vorbei, da wo die armseligen Sklavinnen arbeiten. Und der König zieht vorbei und alle Sklavinnen, als sie hören, dass er kommt, neigen sich tief zur Erde. Sie erwarten gar nicht, dass der König sie auch nur eines Blickes würdigt. Wer sind sie schon? Sie sind sich vollkommen ihrer Unwürdigkeit bewusst. Und stell dir vor, eine Sklavin liegt mit ihrem Angesicht im Staub und sie hört, wie jemand ruft, halt! Und, und die Kutsche scheint anzuhalten. Und sie wagt es so ein bisschen, ihren Blick zu erheben, um zu sehen, was da los ist. Und sie sieht die Stiefel von den Soldaten, wie sie auf sie zukommen. Sie richtet ihr Angesicht sofort wieder zur Erde. Und sie und alle Sklavinnen zittern. Sie haben Todesangst. Und plötzlich merkt diese eine Sklavin, wie eine Hand auf ihrer Schulter liegt. Und eine Stimme sagt, erhebe dich. Und sie zittert am ganzen Leib. Und kommt etwas höher, aber wagt es überhaupt nicht, ihr Angesicht zu erheben. Sie schaut weiter zum Boden. Und sie merkt, wie da eine Person ihre Hand unter das Kinn dieser Sklavin legt und ihr Angesicht erhebt und ihr in die Augen schaut. Es ist der König. Der König hat sie angeblickt. Der König ist gekommen in ihre Niedrigkeit, um sie anzuschauen. Jetzt stell dir vor, spricht dieser König zu ihr, fürchte dich nicht, komm mit. Ich werde dich überreich beschenken, sodass hinfort jede kommende Generation davon erzählen wird, was ich an dieser niedrigen Magd getan habe. Verstehst du, wie gewaltig das ist, was Maria hier passiert? Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Gott hat hingeblickt in deine Niedrigkeit, der Allerhöchste zu der Allerniedrigsten. Und von nun an werden alle Generationen rühmen, was ich getan habe. Vers 48, denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd, denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Gott hat hingeschaut, um etwas unvergleichlich Großes an ihr zu tun. Und von nun an werden alle Generationen, alle Geschlechter davon sprechen. Das heißt, was Gott an ihr getan hat, wird von nun an bestaunt werden. Alle kommenden Generationen werden davon sprechen. Glückselig ist Maria, denn Gott hat solch ein Wunder der Barmherzigkeit an ihr getan. Sie hat nicht die Würdigkeit, es ist nicht ihr Verdienst. Sie ist selbst gering und nicht beachtenswert. Aber Gott hat dieses große, unfassbare Wunder der Gnade an ihr getan und er hat sie angeschaut. Angeschaut. Und nun schau, Maria feiert sich nicht selbst. Also sie sagt nicht, von nun an werden mich glückselig preisen alle Generationen, weil ich habe Großes getan und mein Name ist heilig. Sie sagt, Vers 49, denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Maria erhebt sich nicht selbst, nein, sie spricht von ihrer Niedrigkeit und sie spricht von der Erhabenheit und Hoheit und Größe Gottes. Für Maria ist Gott der Mächtige, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der Großes an Kraft und gewaltige Dinge tut und da ist niemand, der seine Hand wehren könnte und sprechen könnte, was tust du? Und sie sagt das hier nicht bloß theoretisch, nein, sie sagt Vers 49, denn Großes hat der Mächtige an mir getan, an mir persönlich. Gott hat eine gewaltige Machtdemonstration an mir vollbracht. Er schafft sich in der Jungfrau einen Sohn. Und Maria ist überwältigt von dieser großen Barmherzigkeit. Warum? Weil sie weiß von Gottes Heiligkeit, Vers 49. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Sein Name ist heilig. Das heißt, sein Name steht für die ganze Person, sein ganzes Wesen, sein Charakter. Alles, sein ganzes Sein ist pure Heiligkeit. Es ist so wichtig, ihr Lieben, dass jeder von euch versteht, was heilig bedeutet. Denn das ist es, was sie heute allesamt vergessen haben. Gott ist heilig. Kennst du die Geschichte von Mose, wo er vor dem brennenden Dornbusch steht und Gott zu ihm spricht und zu ihm sagt, er soll seine Schuhe ausziehen, weil der Ort, auf den er steht, heilig ist? Warum? Warum will Gott, dass Mose seine Schuhe auszieht? Nun, Schuhe sind das Profane schlechthin. Das Normalste, das Gewöhnlichste, das Alltäglichste. Schuhe sind das, was jeden Tag in Kontakt kommt mit dem Schmutz dieser Welt. Du benutzt sie jeden Tag und du liegst nicht nachts irgendwie wach und denkst über deine Schuhe nach, denn sie sind nichts Besonderes. Alle haben Schuhe. Mose, zieh deine Schuhe aus. Denn hier in Gottes Gegenwart ist nichts gewöhnlich. Es ist allesamt abgesondert vom Alltag, von der Normalität, getrennt von allem Gewöhnlichen. Es ist nicht gängig, nicht herkömmlich, nicht alltäglich, nicht normal. Und du darfst Gott nicht behandeln, als sei er normal. Als sei es gewöhnlich, in seine Gegenwart zu treten. Sein Name Seine ganze Person ist heilig, abgetrennt, abgegrenzt, abgesondert von allem. Es gibt einen gewaltigen Unterschied, einen unendlichen Abstand zwischen uns sündigen Menschen und dem heiligen Gott. Gott ist der Schöpfer. Wir sind bloß Geschöpfe. Gott ist auf einem ganz anderen Level als wir. Wir sind grundverschieden. Und diese Andersartigkeit, dieses Anderssein Gottes, das Gottsein Gottes, ist seine Heiligkeit. Er ist unvergleichlich, unerreichbar, ohne Gleichen. Er ist heilig. Gott ist nicht gewöhnlich und darf darum niemals als normal betrachtet oder behandelt werden. Das heißt auch, dass Gott völlig unberührt ist von allen Unzulänglichkeiten. Gott ist makellos, fehlerlos, perfekt in seinem ganzen Wesen und Tun. Gottes Heiligkeit meint darum auch seine vollkommene Sündlosigkeit, seine unvorstellbare Vollkommenheit und Reinheit. Und darum, ihr Lieben, dürften wir es niemals wagen, diesem Gott zu begegnen, es sei denn in tiefster Ehrfurcht, mit Furcht und Zittern, denn er ist heilig. Wir haben keine Ahnung mehr, was das bedeutet. Heiligkeit. Maria ist sich dessen bewusst und darum preist sie die Barmherzigkeit Gottes, denn wie kann dieser heilige, ewige Gott so große Barmherzigkeit haben? Weißt du, erst dann ist Gottes große Barmherzigkeit wirklich erst groß für dich, wenn du seine große Heiligkeit erkannt hast. Wenn du erkannt hast, wie unwürdig du eigentlich bist, dass dieser heilige, erhabene Gott sich zu dir neigt, in deiner Schwachheit und Sündhaftigkeit. Und schau, Maria lobt Gott ja, den heiligen Gott, nicht nur dafür, dass er ihr Barmherzigkeit geschenkt hat. Marias Blick geht jetzt weiter. Maria preist Gottes Barmherzigkeit gegenüber allen Gläubigen. Vers 50. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Die Barmherzigkeit Gottes gilt nicht nur Maria, sondern in jeder Generation, in jedem Geschlecht neu allen gegenüber, die ihn fürchten. Sag mir, fürchtest du den Herrn? Oder verachtest du seinen Namen? Ignorierst du ihn und seine Gebote? Schätzt du ihn gering und ist er für dich bedeutungslos? Oder hast du von Herzen erkannt, dass er der Mächtige ist, dessen Name heilig ist, der, der dich zu retten vermag, der dir Barmherzigkeit zu schenken vermag, so dass du ihn fürchtest und ihm Ehrerbietung und Hochachtung entgegenbringst? Sag mir, fürchtest du den Herrn? Maria zeigt uns, dass es nicht bloß um sie geht. Nein, nicht allein sie ist glückselig, sondern alle, die Gott fürchten und auch du, wenn du es tust. Später überliefert uns Lukas in Kapitel 11 folgende Worte. Eine Frau stand auf aus der Volksmenge und erhob ihre Stimme und sprach zu Jesus, glückselig der Leib, der dich getragen und die Brüste, die du gesogen hast. Also mit anderen Worten, glückselig deine Mutter, die dich zur Welt gebracht hat und die dich gestillt hat. Was sagt Jesus dazu? Er aber sprach, gewiss, gewiss. Doch glückselig, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Es geht nicht bloß um Maria. Es geht um jeden von euch, der Gottes Wort hört und es befolgt, Gott so ernst nimmt, Gott so fürchtet, dass man tatsächlich tut, was er sagt. Wenn du Gott so fürchtest, glückselig bist du. Gottes Barmherzigkeit ruht auf dir. Der heilige Gott hat auch dich angeschaut und schenkt auch dir Gnade. Juble also auch du über Gottes große Barmherzigkeit. Juble mit Maria über Gottes große, unverdiente Barmherzigkeit, die der heilige Gott dir schenkt. Nun haben wir gesehen, wie Maria die große Barmherzigkeit Gottes preist. Lasst uns zweitens sehen, Maria preist die große Macht Gottes. Sie sagt ja bereits in Vers 49, denn Großes hat der Mächtige an mir getan. Und nun führt sie weiter aus, was Gott nun Großes getan hat und inwiefern er mächtig ist, ab Vers 51. Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Du wunderst dich vielleicht, warum steht das hier alles in der Vergangenheitsform? Also preist die Maria vielleicht den Herrn für etwas, was in der Vergangenheit schon passiert ist? Nun sicher hat der Herr schon in der Vergangenheit oft große, mächtige Herrscher gestürzt und sein armes Volk gerettet, zum Beispiel bei der Befreiung aus Ägypten. Aber preist Maria hier Gott einfach bloß für etwas, was in der Vergangenheit liegt? Nun, Maria redet inspiriert vom Heiligen Geist und du musst etwas wissen von Prophetie. Ein Phänomen, das ständig vorkommt bei den Propheten. Dann, wenn Gott eine Weissagung eingibt. In den Büchern der Propheten wird ständig über zukünftige Ereignisse geredet, aber in der Zeitform der Vergangenheit. Warum? Das ist ein Stilmittel. Etwas Zukünftiges wird so beschrieben, als läge es in der Vergangenheit, um damit auszudrücken, das, was Gott hier sagt, wird so sicher eintreffen, als sei es schon geschehen, als sei es schon Vergangenheit, verstehst du? Das fällt dir vielleicht nicht immer auf beim Lesen, aber ich will dir nur eine berühmte Stelle nennen, in Jesaja Kapitel 9, denn ein Kind ist uns geboren und ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Oder lese Jesaja Kapitel 53, wo das Opfer Jesu Christi, das Sühneopfer, beschrieben wird, so als sei es in der Vergangenheit passiert. Was Maria hier sagt, wird so gewiss eintreten, als sei es schon geschehen. Maria jubelt hier im Geist über etwas, was noch kommen wird, nämlich Gottes endgültiger Sieg. Sicher hat Gott schon in der Vergangenheit immer wieder einen Vorgeschmack gegeben auf diesen letzten großen Tag seines Gerichtes, aber Maria sieht hier inspiriert vom Heiligen Geist, was geschehen wird durch die Geburt ihres Sohnes. Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen abgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Alle Stolzen und Hochmütigen, die Gott nicht fürchten, sondern frech sich gegen ihn erheben. Sie sind versammelt wie Figuren auf einem Schachbrett. Und Gott bewegt seinen mächtigen Arm und wirft alle diese kleinen, lächerlichen Figuren zum Boden in den Staub. Er übt Macht mit seinen Armen. Er zerstreut sie. Ja, er wirft das ganze Schachbrett der Weltgeschichte um, sodass die, die jetzt mächtig und reich und angesehen sind, erniedrigt werden. Das wird der Tag der großen Umkehrung sein, von denen die Propheten sprechen. Und dieser Tag bricht nun an mit der Geburt des Königs aller Könige, wenn er sein Reich aufrichtet, wo alle Hochmütigen erniedrigt werden und alle, die demütig sind, erhöht werden. Jesaja schreibt davon in Jesaja Kapitel 2. Da heißt es, verkriech dich in den Felsen und halte dich im Staub versteckt vor den Schrecken des Herrn und vor der Pracht seiner Majestät. Die stolzen Augen des Menschen werden erniedrigt und der Hochmut des Mannes wird gebeugt werden. Aber der Herr wird hoch erhaben sein, er allein an jenem Tag. Denn der Herr der Heerscharen hat sich einen Tag vorbehalten über alles Hochmütige und Hohe und über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde. Und der Stolz des Menschen wird gebeugt werden und der Hochmut des Mannes erniedrigt werden. Und der Herr wird hoch erhaben sein, er allein an jenem Tag. Maria sieht diesen Tag im Geiste bereits gekommen, denn nun ist Christus geboren, der König der Könige. Alle Hochmütigen werden erniedrigt. Das, was wir hier hören, können wir zusammenfassen mit dem, was wir gelesen haben in Jakobus Kapitel 4 heute in der Lesung. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Gott ist gegen alle, die stolze Herzen haben, die sich selber rühmen. Sein mächtiger Arm ist gegen sie. Aber die Niedrigen, die nimmt er in Gnade an. Sie erlöst er, sie erhebt er, sie verherrlicht er und er speist sie mit Gutem. Wie es heißt mit Römer Kapitel 6, die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, den Herrn. Die Hochmütigen aber, sie werden leer ausgehen. Sie werden zu Schanden werden. Maria preist die große Macht Gottes, dass er mächtig ist, die Mächtigen zu richten und die Geringen zu erheben. Er nimmt sich der Geringen an, der Elenden, der Mittellosen, der Machtlosen, die, die sich selber nicht helfen können, aber die, die stolz von sich denken, die selbstgenügsam sind und selbstherrlich, die erniedrigt der Herr. Und genau das passiert bei der Geburt Jesu Christi. Er wird nicht geboren in einem Palast. Er wird geboren von einer geringen Frau, liegend in einer Krippe, denn so gefällt es dem Herrn. Denn die Rettung kommt nicht aus menschlicher Macht oder Vermögen, sondern allein von unserem Gott. Lukas schreibt später in Lukas Kapitel 10 eine sehr, sehr interessante Sache auf. Etwas, was uns von keiner anderen Stelle überliefert wird. Die einzige Stelle, wo uns gesagt wird, dass Jesus jubelte in der Heiligen Schrift. Im Neuen Testament. Da heißt es in Lukas Kapitel 10, Abvers 21, in dieser Stunde jubelte Jesus im Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater und wer der Vater ist, als nur der Sohn und wem der Sohn ihn offenbaren will. Jesus jubelt darüber, dass es nicht die Mächtigen, die Weisen, die Verständigen, die sich selbst für klug halten, es sind, die diese Gnade durch ihn erfahren. Nicht die, die sich selbst für gerecht und weise und würdig und ehrenswert halten, sondern die, die ihre Unmündigkeit erkennen. Das heißt, ihre Unwissenheit, ihre Schuld erkennen, die erkennen, wer sie in Wahrheit sind. Darum schreibt auch Lukas auf in Lukas Kapitel 6, aber wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost dahin. Wehe euch, die ihr voll seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, ihr werdet trauern und weinen. Jesus warnt die Selbstgenügsamen, die ihre Not nicht erkennen, die nicht glauben, dass sie Christus brauchen, die ihr Elend nicht fühlen. Und darum haben wir gehört in Jakobus Kapitel 4 heute in Gottes Vorsehung, fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Ihr Lieben, wir müssen lernen, demütig zu sein und uns zu demütigen unter die mächtige Hand Gottes. Wir müssen unsere Niedrigkeit erkennen und sie bekennen. Denkt daran, dass das Lukas-Evangelium an Theophilus geschrieben wurde, vermutlich ein reicher, mächtiger, angesehener Mann, vielleicht ein römischer Beamte. Ist das nicht eine Ermahnung für ihn? Gleich dieses erste Kapitel. Menschen schauen auf die, die mächtig sind, die Reichtum haben, die eine angesehene Stellung haben. Der Herrscharen lässt sich davon keinesfalls beeindrucken. Denn ihm ist gegeben alle Macht und Reichtum und Herrlichkeit. Er lässt sich nicht beeindrucken von irgendwelchen mickrigen Menschen, die doch nur Staub sind, die ein Dampf sind. Im Gegenteil, der Stolz des Menschen widert ihn an. Nein, er ist denen nah, die ihre Hilflosigkeit und Armut erkennen. Die sagen, ich bin es nicht einmal wert, dass der Herr mich anblickt. Lukas ist es, der die Worte Jesu aufzeichnet in Lukas Kapitel 18, wo dieser selbstherrliche, selbstverliebte und selbstgerechte Pharisäer verglichen wird mit diesem Zöllner, von dem es heißt in Lukas 18, der Zöllner aber stand ferne und wollte auch nicht die Augen aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Wörtlich steht hier, Gott sei mir Sünder ein Sühner, sühne meine Sünde. Sei du mir so gnädig, dass du meine Sünde bedeckst, dass du dafür sühnst, dass du dafür bezahlst. Ich habe nichts zu bringen. Und Jesus sagt, ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus und nicht jener Pharisäer. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Hast du gehört? Eine Warnung an uns, nicht stolz zu sein. Und es gibt eine Gefahr für unsere Gemeinde, für jeden Einzelnen von uns, stolz zu sein. Möge der Herr uns bewahren, dass wir nicht sind wie Laodicea, von dem er sagt, weil du sagst, dass du reich bist. Weil du reich geworden bist und sagst, du brauchst nichts und gar nicht weißt, dass du der Elende und Bemitleidenswerte, arm, blind und bloß bist. Gott widersteht denen, die groß von sich denken. Christus ist gekommen für die, die ihre Hilflosigkeit erkennen, die hungern nach seiner Rettung, nach seiner Barmherzigkeit. Sag mir, sitzt du heute hier selbstgefällig, hochmütig und stolz und sagst du, deine Hilfe ist dir genug, du brauchst diesen Christus nicht? Der Herr wird dich zerschmettern mit seinem mächtigen Arm am Tage seines Gerichts, ich sage es dir. Und du wirst in alle Ewigkeit leer ausgehen. Aber erkennst du dein Unvermögen, deine Unwürdigkeit, deine Machtlosigkeit, deine Niedrigkeit? Kommst du zu ihm und neigst dich vor diesem Mächtigen? Beugst du dich, demütigst du dich unter seine mächtige Hand? Weißt du was? Er wird seine Macht nicht gegen dich verwenden, sondern für dich. Er wird dich mächtig retten. Er wird Großes an dir tun. Er wird dich dazu bringen, dass du ihn rühmen kannst in alle Ewigkeit. Und alle Generationen werden davon sprechen, was er in dir getan hat. Auf dass sich kein Mensch rühme, sondern wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Nun haben wir gehört, wie Maria Gottes große Barmherzigkeit preist. Wir haben gehört, wie Maria Gottes große Macht preist. Und so lasst uns drittens und letztens noch anschauen, wie Maria Gottes große Treue preist. Ab Vers 54. Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Maria preist den Herrn dafür, dass er seine Versprechen hält. Sie preist die Bundestreue Gottes. Gott hat den Vätern des Volkes Israels, insbesondere Abraham, vor tausenden von Jahren gewaltige Versprechen der Gnade gemacht, der Barmherzigkeit. Nachzulesen in Genesis Kapitel 12 und 15 und 17 zum Beispiel. Gott versprach den Abraham, dass er ihnen einen Nachkommen schenken wird und dass in diesem Nachkommen alle Nationen dieser Erde, alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Das sind Worte der Barmherzigkeit. Der Apostel Paulus legt uns sie weiter aus in Galater Kapitel 3 und erklärt uns, dass Jesus der verheißene Nachkomme ist und dass durch ihn die Barmherzigkeit Gottes zu allen Nationen geht, nämlich die Rechtfertigung durch den Glauben an Jesus, die Vergebung der Schuld, das ewige Leben, die Versöhnung mit Gott durch diesen Nachkommen. Das heißt Worte der Barmherzigkeit. Gott hat also dieses Versprechen endlich nach tausenden von Jahren vor den Augen Marias erfüllt. Er sendet nun diesen Nachkommen. Er sendet nun den, der die Barmherzigkeit bringt zu allen Menschen, zu allen Nationen, zu jedem, der doch nur glaubt an diesen Christus, an diesen Nachkommen. Jedes Wort von Gott wird in Erfüllung gehen. Keines wird kraftlos bleiben. Alle Versprechungen an Israel sind Ja und Amen in Christus. Er erfüllt seinen Bund der Gnade. Maria erkennt das Große und Ganze, den Heilsplan Gottes. Und sie sieht, wie es anfängt, sich zu erfüllen durch die Geburt des Christus. Maria preist darum den Herrn für seine große Treue, denn er enttäuscht niemals. Sag mir heute Abend, wenn du jetzt Gottes Wort gehört hast, all diese Versprechungen gehört hast, dass er dir Gnade schenken will und dass er dich retten will, wenn du doch nur kommst und dich demütigst vor ihm, sag mir, glaubst du diesem Gott? Erkennst du seine Treue, seine absolute Zuverlässigkeit seines Wortes? Hast du Vertrauen? Kannst du ihm loben für deine Treue? Weil alles, was er durch seinen Sohn tut, tatsächlich erfüllt wird, was er dir jemals versprochen hat in seinem Wort. Ja, sag mir, bist du erfüllt mit Lobpreis? Kannst du jubeln im tiefsten Inneren über Gottes heilige Eigenschaften, sein glorreiches Wesen, das du einfach nur staunend anbeten kannst? Diese Gemeinde soll keine Räuberhöhle sein, wie der Herr Jesus Christus spricht über den jüdischen Tempel zu seiner Zeit, wo ihm die Ehre geraubt wird, wo er nicht von Herzen angebetet wird, sondern diese Gemeinde soll ein Haus des Gebets sein, wo er gepriesen wird. Dafür existieren wir als Gemeinde. Ihr kennt doch unseren Siegel der Gemeinde. Ihr kennt diese Worte, die dort oben in dem Banner aufgenommen wurden. Die Worte aus der Offenbarung. Und dafür existieren wir als Gemeinde. Und damit lasst mich schließen. Denn das ist unsere Berufung. Und das ist, wofür wir leben, wofür wir existieren als Gemeinde. Das ist mein größter Wunsch als Pastor für uns alle, dass wir das tun, was hier steht. Jeder einzelne von euch. Das steht geschrieben in Offenbarung Kapitel 5 und mit diesen Worten will ich schließen. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und den Reichtum und die Weisheit und die Stärke und die Ehre und die Herrlichkeit und Lobpreis und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre, die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Beteten an. Amen.
Lass uns aufstehen und beten. Unser Herr, wir wollen einstimmen in den Lobpreis der Maria, in ihr Magnificat und wollen dich erheben und wollen ja, von ganzem Herzen dir Lob bringen, Herr. Denn du bist groß an Gnade und an Erbarmen. Wir alle sind Sünder, Herr. Da ist niemand, der Gutes tut, da ist niemand, der Gott sucht, sie sind alle abgefallen, sie sind alle untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, das ist dein Urteil über alle Menschen, so hast du es aufgeschrieben in deinem Wort mehrmals. Und wir alle mangeln der Herrlichkeit, die wir vor dir haben sollten, selbst wenn wir Christen sind. Und so danken wir dir, Herr, dass du uns nicht verworfen hast, dass du uns nicht ins Feuer wirfst, sondern dass du so große Liebe hast, dass du deinen eigenen Sohn gegeben hast, zur Rettung für alle, die an ihn glauben. Wir danken dir für dein großes Erbarmen, für deine große Gnade, dass du uns nicht vergiltst nach unseren Werken, sondern dass du uns Gnade schenkst in Christus, dass du uns rettest in ihm. Dass du uns unsere Vergehungen vergibst. Und wir bitten, dass jeder hier das persönlich von sich sagen kann. Dass wir nicht nur sagen, ja, Gott ist irgendwie gnädig, Christus ist irgendwie ein Retter für irgendjemanden, sondern dass wir alle sprechen können, ja, Gott ist mir gnädig, er hat sich meiner erbarmt und Christus ist mein Retter. Herr, wir preisen dich, dass du treu bist, dass wir dir und deinem Wort und deinen Verheißungen vertrauen dürfen. Ja, Herr, dass deine Verheißungen so sicher sind, dass du sie in der Vergangenheitsform sprechen kannst, so wie etwas, was schon geschehen ist und nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, so zuverlässig ist dein Wort. Und wir beten, dass wir alle dieses Zutrauen haben, diese Hoffnung, dass du auch die letzten Verheißungen deines Wortes noch erfüllen wirst, dass jeder Einzelne von uns an die Verheißung glaubt, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird, auch jeder hier. Und dass wir einst sehen werden, wie du kommst, Herr, in der Herrlichkeit deines Vaters und mit deinen heiligen Engeln und wie du uns das Paradies schenkst. Und wir im Reich des Vaters ewig mit dir sein dürfen. Und wie geschehen wird, von dem wir jetzt gerade am Ende in der Offenbarung gelesen haben, dass dir alle Macht und alle Ehre und alle Herrlichkeit und aller Lobpreis gegeben wird und dass wir alle niederfallen und dich anbeten. Nicht nur die Menschen, die du erlöst hast, sondern alle Kreaturen. Herr, das auf diese Herrlichkeit freuen wir uns. Wenn wir ewig stehen werden an deinem Thron und dich anbeten werden und niederfallen werden vor dem Höchsten, wenn wir das Lamm sehen, das für uns geschlachtet wurde. Und so hilf, Herr, damit wir dahin kommen, damit wir einst dort sind und deine Verheißungen erben, hilf, dass wir deswegen uns alle demütigen vor dir. Dass niemand stolz ist, hochmütig, sich selbst erhöht, sondern dass wir uns alle demütigen und erniedrigen vor dir, dass wir dir bekennen, dass wir Sünder sind, dass wir in unserer Niedrigkeit sind, dass wir es nicht verdient haben, dass wir es nicht einfordern können, keinen Anspruch darauf haben, dass du uns irgendetwas Gutes tust, sondern dass wir alle das Gericht und dein Zorn und die Hölle verdienen wegen all unserer Sünden. Lass doch nicht zu, Herr, dass jemand hier ist, der dein Wort hört, aber der zu stolz ist, dein Wort anzunehmen, der lieber daran glauben will, dass er ein guter Mensch ist. Sondern hilf doch, dass wirklich jeder erkennt, dass er ein Sünder ist, der Rettung braucht und dass sich jeder demütigt vor dir und erleben darf, dass du groß an Gnade bist und auch ihm Erbarmen schenkst und auch ihn ansiehst in seiner Niedrigkeit und auch ihn rettest und erhöhst und ewig sitzen lassen wirst mit dir auf deinem Thron. Sei gepriesen für dein großes Erbarmen, für deine große Weisheit, Herr, dass du nicht die ansiehst, die sich selbst für weise halten und für gerecht, sondern die, die sich erniedrigen vor dir. Sei gepriesen für deine Wahrheit und deine Treue. Ja, Herr, dir sei alle Macht und alle Ehre und alle Herrlichkeit und aller Lobpreis in Ewigkeit. Amen.